Wasser im Bohr. Der Ebert-Bad-Podcast.
Yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, die Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Genau, das bin ich. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind der Kibbeling der guten Laune.
Aus der Fritur eures Vertrauens.
Ich bin am Dienstag nach Holland gefahren.
Oh, wohin denn?
Entschuldige, Montag, es war Pfingstmontag, bin ich nach Holland gefahren. Egmont an See.
Ah ja.
Fahre ich dann ja immer hin, weil es einfach schön ist und weil, was der Bauer nicht kennt, da fährt er nicht hin. Ne? So. Ach, war das schön, es hat nur geregnet.
Oh, toll.
Ich habe Vortag und ich dachte, ja Kinder, morgen, ich habe extra auf die Wetter-App geguckt und die sagt, naja, bisschen bewölkt. Ungefähr 6 Stunden hin und her und dann ist nur am Regnen. So Aber wir hatten Kibbeling.
Und die Nordsee ist doch auch ein bisschen so wildromantisch, wenn es regnet, oder?
Unbedingt.
Also kann man gut machen.
Ganz gegen, nur wenn du dann halt so Halbwüchsige da hast, ja, dann kannst du denen auch nicht kommen mit, komm, wir machen einen romantischen Strandspaziergang. Ja, ist ein bisschen Regen, kommt Kinder, ist kein Problem. Die sitzen dann im Auto und beschweren sich, dass sie kein WLAN haben.
Oh, das war so wundervoll, als die Verlobte meines Bruders, die kommt aus Syrien und ist auch noch nicht lange in Deutschland. Und dann wurde sie vorletztes Jahr eingeladen von meinen Eltern, dass mein Bruder und sie besuchen kommt auf einer holländischen Insel namens Vlieland. Und sie dachte, Insel, Familie, Sommer, dann nehme ich doch nur so Fähnchen mit. Und dann war sie in Holland und merkte, am Moment, das ist ja ganz anders als Mittelmeer. Das war ganz zauberhaft, das Gesicht von der zu sehen, als sie so merkte, ah ja, über 20 Grad, ist Hochsommer.
Ich bin mal mit der Familie nach Tunesien gefahren, völlig bescheuert, in so eine Clubanlage, ist auch völlig egal.
Aber warm ist es da.
Es war sehr warm und was hat Nito vergessen?
Badehose?
Und Handtücher.
Oh,
also ne, so Badelaken und Badehose. Also bin ich in den nächstansässigen Shop, der auf dieser Anlage war. Da standen zwei, naja, was sprechen die in Tunesien? Arabisch, ne? So, zwei arabisch sprechende Menschen, die sich gegenseitig angeschrien haben. Wahrscheinlich haben sie einfach nur gesagt, moin. Und selbst so, oh ja, hör mal, die Steuer, oh ja, die Steuer, komm, hör auf. Gestern wieder geblitzt worden, ja, gestern geblitzt worden. Aber die haben sich angebölkt. Ich habe versucht, dazwischen zu kommen. Entschuldigung, das Handtuch? Und dann wollte der für ein Handtuch 80 Mark haben.
Wow.
Nee, es waren schon Euro, Entschuldigung, Euro.
Aber so ein schönes mit Delfinen drauf und sowas, ne?
Ja, ja. Fällt mir jetzt gerade ein, warum sollte ich denn da in Euro bezahlen? Es war in Tunesien. Oder es war umgerechnet. Auf jeden Fall waren es irgendwie 80 Mark für ein Handtuch.
Hast gerade hier, Kinder, Bettlaken. Ihr müsst nicht ins Wasser.
Nee. Ah gut, 60. Dann ging der sofort so. Und dann, nee, also ich habe am Ende für ein Handtuch 40 Euro bezahlt für so einen großen Badelaken-Dingsbums. Es gab auch nichts anderes. Ich hätte rausgehen können und Kamel schlachten oder so. Wir waren irgendwo im Nirgendwo. Das war eine Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Imser, ums Ebertbad herum.
Mit und Reisetipps.
Und um Inseln und und Badelaken. Mit oder ohne Badehose. Wir quatschen über das Ebertbad, über die Künstler, die hier auftreten, Menschen, die damit zu tun haben. Wir haben diese Woche ein Interview mit Maxi Janetzki, der Chef und Erfinder von Indira Dahur. Erzählt er viel drüber. Der veranstaltet bei uns Konzerte oder in Kooperation mit uns. Ganz netter Kerl, der hier im Marienviertel wohnt, auch direkt nebenan, glaube ich, nur ein paar Meter hier von hier. Wir haben einen Service-Tipp der Woche.
Ja, haben wir.
Sehr gut. Wir haben einen Song der Woche und wir haben, ich habe was Besonderes vom Beuteltier.
Und ich habe auch noch eine gute Nachricht.
Ah, es wird immer besser.
Ja.
Yehey. Wie geht's dir denn überhaupt, Ann-Kathrin?
Also dieses, das letzte Mal, als ihr uns gehört habt, hatte ich ja frei.
Ja.
Und das war ganz toll. Ich hatte einfach 3 Tage frei.
Und was bedeutet das, wenn du frei machst und das toll findest?
Also in dem Fall war es, ich habe eine Freundin besucht und meinen Bruder in Mannheim. Und das war beides ganz, ganz wundervoll. Es war einfach ganz wundervoll. Einfach wo ganz anders zu sein, wo einen auch keiner kennt. Das ist aber auch richtig gut. Richtig, allerdings kannten alle meinen Bruder, das war sehr lustig, das war so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem König vom Kiez über die Straße laufe, das war, also mein Bruder ist ja Anfang 20, aber ja 2 Meter groß und der wohnt gegenüber einer Pizzeria, aber so eine alte Pizzeria, weißt du, wo so alte Männer am Tresen rumsitzen und der Chef von der Pizzeria guckte schon so aus dem Fenster, hang so raus und schrie nur, Magnus, Magnus, kommst du Kaffee trinken mit Schwester, kommst du? Und dann haben wir Kaffee getrunken, das gegenüberliegende griechische Restaurant, da schrie dann der Typ raus, Magnus, Magnus, kommst du so trinken? Und so war das Ding, die ganze Straße. Das ist einfach, alle kennen den. Ich weiß,
geil,
das
am Ende der Straße unfassbar. Bist du besoffen und satt.
Richtig.
Super.
Voll gut. Also auf nach Mannheim und frag nach Magnus.
Okay.
Alle werden ihn kennen.
Gut zu wissen. Ist das schon der Service-Tipp?
Nee, das ist nicht der Service-Tipp. Aber der ist, ja, aber doch irgendwie schon. Und es gibt wirklich ganz tolle Restaurants in Mannheim. Also schöne Stadt. Mhm. Zumindest den Teil, den ich gesehen habe.
Mannheim, Mannheim, Mannheim. Ist da nicht auch dieses Schloss? Oder ist das?
Ich habe nur die eine Straße gesehen, Nito. Ich habe keine Ahnung.
Wie so ein Fächer aufgebaut. Ist das nicht in Mannheim? Oder ist Mannheim die Stadt, die in Quadrate eingeteilt ist?
Ja, das ist Mannheim.
Genau.
Ja.
Genau. Karlsruhe ist das mit dem großen Schloss und diesem fächerartigen Garten. Mannheim ist das, was in Quadrate aufgeteilt ist. Ja.
Dann wissen wir das. Gut.
Wissen wir das? Cool. Also für alle, die mal nach Mannheim wollen, sucht euch ein schönes Quadrat und ruft nach Magnus. Dann wird alles gut.
Genau, ihr kriegt auf jeden Fall Kaffee.
Freundin von mir. Wo du sagst, Freundin, ich habe die Tage mit einer Freundin telefoniert und die sagt, ich soll dich herzlich grüßen. Sie hat dieses Rezept ausprobiert.
Ah, Scrambled Oats.
Genau, und ist ganz begeistert.
Ja, es ist, ich habe schon ganz viele Menschen. Es ist wirklich ein geiles Frühstück.
Sehr gut. Ich sage auch Dankeschön. Ich habe schon einige Male, ich habe dir ja sogar ein Beweisfoto geschickt.
Ja, das stimmt. Genau, wir frühstücken alle immer dasselbe jetzt, das ist doch schön.
Ja, das Podcast-Frühstück.
Aber wir können direkt auch zum Service-Tipp übergehen.
Ja, bitte.
Es ist nämlich, also es ist so gesehen, es ist ein Problem, Nito.
Okay.
Ich habe eine Sucht entwickelt.
Oh, weia.
Kennst du Schmutzradierer?
Schmutzradierer. Ah, das sind diese weißen Dinger, die so und?
Alles. Und du wirst wirklich, ja, und du wirst, irgendwann wirst du so manisch, weil du irgendwie so denkst, oh, warte mal, auf dieser Tür, da ist ein Fleck, der schon seit Jahren nicht, oh, der Schmutzradierer, es geht, ist einfach weg.
Der Schmutzradierer.
Unfassbar, die kosten nichts und du machst alles damit sauber. Ist also, aber ich mache auch nichts anderes mehr, gefühlt. Also weiß ich nicht, es ist ein Service-Tipp, aber ihr müsst vorsichtig damit sein. Es macht süchtig.
Es macht wirklich süchtig. Wie Handy.
Ja.
Gucken.
Genau, so ähnlich. Genau wie das, dass man 18 Stunden sich Reels anguckt von Tierbabys. So ähnlich ist das mit, aber der Schmutzrasierer, der rasiert den Schmutz, aber ist ja gut, weil am Ende ist halt alles sauber.
Ich überlege gerade, ob ich damit auch meine dunkle Vergangenheit ausradieren kann.
Mit Sicherheit. Der kann alles.
Okay, super. Dann musst du mir gleich mal sagen, wo du den her hast.
Ja, überall gibt es den. Überall.
Das können wir in die Show jetzt.
Ich könnte auch so manische Videos da reinstellen, wie ich irgendwas sauber mache.
Ja, ich habe zum Beispiel Fußleisten.
Ja.
So, ich habe weiße Fußleisten und also die sind echt anfällig.
Mhm.
Und so.
Das ist eine Aufgabe für den Schmutzradierer.
Okay. Das ist eine Aufgabe für den Schmutzradierer. Bevor wir nach Holland gefahren sind, meine kleinste, ist ja auch schon 14, hatte eine Freundin dabei, die kam morgens an und dann, wann fahren wir los? Und ich sagte, ja, 5 Minuten sitzen wir im Auto. Und sie sagt, was, wir haben noch 5 Minuten? Leck mich am Zuckerli, schmeiß das Glätteisen an. Das ist jetzt seitdem das geflügelte Wort bei uns für alles. Leck mich an Zuckerli, schmeiß das Glätteisen an. Da würde ich gerne ein T-Shirt draus machen.
Oh ja, das ist schön. Aber ich kenne das Gefühl.
Ja,
ja,
genau. Was, noch 5 Minuten?
So viel kann man da noch mit dem Schmutzradierer sauber machen.
Ich war heute Morgen mit der 14-Jährigen einen Reisepass beantragen. Die fährt mit ihrer Mutter in Urlaub. Mit der 14-Jährigen aufs Amt gehen ist schon schlimm genug, weil... Was wollen die von mir? Ist langweilig, dauert das lange, was machen wir hier? Dann aber in dem Amtsfotoapparat ein Passfoto herstellen.
Oh Gott.
Das war wirklich sehr, es hat sehr lange gedauert und es war wirklich lustig, weil, was ist das denn? Das ist das Scheiße. Wie sehe ich denn da aus? Das wird ja immer schlimmer. Du musst ein bisschen weiter zurückgehen. Warum? Und so. Und währenddessen macht er die ganze Zeit dieses Ding. Immer so andere Gesichter, wie in diesem Otto-Film. Weißt du?
Oh, ich liebe ja Fotoautomaten, ich finde das ganz toll.
Ja, das, das gibt es gar nicht mehr so richtig, ne? Nur so.
Nee, also auf dem Amt gibt es die immer noch und manchmal so in Hauptbahnhöfen.
Aber eigentlich auch nur so für den Spaß.
Nee, die sind auch meistens, haben die auch hier dieses, was muss das denn sein? Es muss doch irgendwas biometrisch.
Biometrisch, ja. Biometrisch. Klingt auch schon wieder wie irgendwas aus dem Supermarkt. So Gemüse.
Biometrisches. Ich weiß nicht, ich finde, das klingt eher nach Robotern und Beuteltieren.
Weißt du eigentlich, dass heute, das habe ich eben im Radio gehört und dachte, okay, oh, hoppla, dass heute das Grundgesetz 75 Jahre alt wird?
So jung ist das.
Ja, ich habe auch gedacht, Moment, Grundgesetz, das muss doch, nee, aber es ist erst, ist ja auch nicht älter als die Bundesrepublik. 75 Jahre.
75 Jahre. Herzlichen Glückwunsch.
Was mache ich, ja genau, herzlichen Glückwunsch. Was mache ich eigentlich, wenn ich 75 Jahre alt bin? Ich habe nicht über das Grundgesetz nachgedacht, sondern überlegt, was ist, wenn ich 75 Jahre alt bin? Also wenn ich es schaffe bis dahin. Das sind ja 20 Jahre. Ich habe ja jetzt, ich habe am letzten Wochenende in Hennef gespielt, habe da so meine Lieder gesungen und dann war ein Mann von der Presse da und der hat geschrieben, der bald 60-Jährige. Der bald 60-Jährige Entertainer.
Oh, es klingt so schmierig.
Das ist das Schlimmste, was jemals jemand über mich, wirklich das Schlimmste, ohne Scheiß. Ich habe das gelesen und dachte, what? Also, komm, also ernsthaft, wirklich.
Naja, du bist ja so gesehen, bist du ja, also wenn man jetzt aufrunden würde, bist du natürlich näher an der 60 als an der 50.
Ja, aber wenn ich aufrunden würde, käme ich auf 55 und nicht erstmal zum ersten aufrunden. Ich müsste ja doppelt aufrunden.
Das stimmt.
Ich werde ja
bist
jetzt.
Du, ach, du wirst
ich werde
erst.
Werde ja jetzt erst 55.
Ja, gut, nee, dann ist das, dann ist das der Anfang 55-Jährige.
Der bald, ja, eben, genau. Ja. Mit 50er.
Oh Gott, das ist genauso schlimm. Weil Entertainer, finde ich, ist so ein furchtbares Wort. Das klingt
ja,
immer
ja
so
nicht
ein bisschen
Alleinunterhalter nach, geschrieben hat.
Ja. So einer schrammeligen Anlage und
genau.
Einer großen Sonnenbrille auf jeden Fall.
Große Sonnenbrille und dann.
Und so ein Hemd mit so einem spitzen Kragen, so einem großen spitzen Kragen.
Hm. Und ein Bett im Kornfeld singen.
Ja, aber schlecht. Und es knarzt und die Anlage fällt aus die ganze Zeit. Und dann hast du aber auch deine eigene Lichtanlage dabei.
Ja.
So eine ganz miese.
Die nur zwei funktionierende Leuchten hat.
Ja.
Und eine kippt immer so runter. So mit einer Hand die Leuchte wieder hochhängen. So.
Oh Gott, und so eine Sonnenbrille.
Und so ein Glitzeranzug, ja. wo aber die ganzen Glitzerschuppen schon abgefallen
sind. Die
sind
schon weg, genau. Und die Sonnenbrille ist so eine so mit so goldenen Schlitzen. Weißt du, die gar keine echte Sonnenbrille ist, sondern, ja.
Genau, die trage ich auch nur, weil ich schon so kurzsichtig bin, dass es scheißegal ist, was ich da mache.
Oh Gott, die Tonanlage, die fiepst immer so. Die hat immer so ein Hase, die übersteuert so an manchen Stellen.
Und hat Ausfälle.
Selbstverständlich, ja. Brauchst du aber auch gar nicht, weil es ist ja eh nur ein sehr kleiner Raum und es sitzen auch nur fünf Leute da, die sich
das
null interessieren.
Genau. Okay, jetzt Ententanz. Na, 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 na.
Und Helga ist aber trotzdem die Vorsitzende deines Fanclubs.
Richtig, ja. Genau. Weil da war fast der Heidi von hinten an die Schultern. So, viel zu meiner Zukunft mit 75. Und du, wo siehst du dich so in 20 Jahren?
Moment mal.
Naja, also für mich ist
das aber in 20 Jahren. Aber ich bin doch nicht 75 in 20
für
Jahren.
Für mich ist das in 20 Jahren.
Ja, für mich nicht.
Ich weiß.
Gut.
Aber wenn ich 75 bin.
Mhm. Das ist in 20 Jahren.
Das ist in 20 Jahren.
Dann bin ich, was bin ich denn dann? Dann bin ich diese fast 60-jährige Nicht-Entertainerin. Wo sehe ich mich denn da? Du im Zweifelsfall immer noch im Ebertbad.
Wahrscheinlich sitzt du immer noch hier in dem
Büro. Ja, ich sitze immer noch in diesem Büro. Wo soll ich denn auch hin?
Ja, genau. Mich will doch keiner. Ja.
Genau, ich werde so durchgeschleppt. Wahnsinn, vor 20 Jahren war ich ja 18.
Vor 20 Jahren war ich 35, da hatte ich schon zwei Kinder.
Wow.
Da war die Lisa gerade geboren. Lisa ist ja auf die Welt gekommen, während ich in einer, also andersrum, ich habe die Vorstellung verlassen, während ich...
War das ganz oder gar nicht?
Nee, das war Johanna von Orleans in Bonn. War ich in Bonn am Stadttheater.
Aber ich erinnere mich an so eine Situation, dass irgendein Kind von dir kommen sollte.
Es kamen und ja noch welche.
Ja, es waren so ein paar mehr Möglichkeiten. Und das war irgendwie während... Egal, ja.
Aber ja, also es kann gut sein, dass das, ne, waren ja genug da, die zu Spielterminen hätten kommen können. Und bei der, bei Lisa war es wirklich, dass ich bin zum Intendanten gegangen, habe gesagt, pass mal auf, dann und dann ist der ausgerechnete Termin und Klaus Weise hat gesagt, ja, nee, du, gar kein Problem. Kein Problem, du, wir gucken, dass du dann da frei hast vor allen Dingen und außerdem, die Kinder, die lassen sich Zeit. Mach dir mal keine Sorgen. Ich sage, ja, ja, auf jeden Fall, ich muss dann frei haben. Ja, ja, natürlich, klar, kein Problem. Ich glaube, 2 Wochen später lese ich im Leporello, dass ich da eine Premiere habe.
An dem Tag?
An dem Tag eine Wiederaufnahmepremiere. An dem ausgerechneten Geburtstermin. Ja, seid ihr vollkommen Urlaubsschein? Also es war alles geregelt. Das, was ich hätte regeln können, habe ich geregelt. Und Klaus immer nicht, du, entspann dich. Das Kind lässt sich Zeit. Das kommt schon zur richtigen Zeit. Mach dir mal keine Sorgen. Und Klaus war der Einzige, der entspannt geblieben ist. Alle anderen sind vollkommen ausgerastet. Also wirklich das ganze Ensemble. Alle waren völlig dulle und haben wirklich richtig eine Riesenwelle gemacht. Und dann passierte es. Dann war diese Premiere. Der Hauptdarsteller damals, dieses Stückes, ist vollkommen ausgetickt. Hat mich angeschrien, wollte mich verhauen. Weil ich es wage zu sagen, wenn das Kind kommt, bin ich nicht da. Dann gehe ich. Ein wirklich guter Freund von mir sagte, nur der eigene Tod entschuldigt das Fernbleiben von der Vorstellung.
Oh.
Junge Frauen, die sagten, das würde überhaupt nicht gehen. Der Vorhang muss hochgehen. Das ist keine Rechtfertigung dafür, dass der Vorhang nicht hochgeht und sowas alles. Und dann ist es passiert an dem Abend. Wir haben Johanna von Orleans gespielt. Es war eine endlich langweilige Krötenwanderung auf der Bühne. Es war öde. Öd. 3,5 Stunden. Patricia Zolkowska als Jungfrau von Oliver war eine Sensation. Wenn du die 1,5 Stunden auf die Bühne gestellt hättest, hätte vollkommen ausgereicht. Mehr brauchst du nicht. Die war super. Alles andere drumherum war sterbenslangweilig. Viele, viele Männer in grauen Anzügen und die Idee der Regie, dass alle immer da sind.
Toll.
Es war wirklich, oh Gott, So, und dann geschah es in einer Vorstellung, dass dann das klar war, jetzt passiert es, jetzt kommt das Kind und meine Frau hat mich zur Arbeit geschickt und gesagt, geh, du nervst mich eh, geh arbeiten, ich rufe dich an, wenn es soweit ist. Die Hebamme war da, es war alles okay und dann habe ich dem Assistenten mein Handy in die Hand gedrückt, der lief auf der Seitenbühne nervös hin und her, ich habe meine Sachen gespielt, sie ruft dann an, wenn es soweit ist. Und dann hat er mich im ersten Teil, kurz bevor ich meinen letzten Satz gesagt habe, im ersten Teil, sagte er, Julia hat angerufen, sollst jetzt nach Hause kommen. Und alles klar, ich spiele noch schnell meine Szene zu Ende und mache mich auf den Weg. Habe meine Szene zu Ende gespielt, habe mich auf den Weg gemacht, bin im Kostüm und Maske, habe mich hinter meine Frau geworfen. Das Kind kam gesund zur Welt, ich konnte zur Pause schon hin anrufen und sagen, das Kind ist da, es ist alles gut. Es gab Applaus, alle haben sich gefreut. Es gab am nächsten Tag einen Artikel in der Zeitung. Es war einfach wirklich was los und alle freuten sich, dass was geschieht. Und der Assistent ist dann mit dem Textbuch in der Hand im zweiten Teil rumgelaufen und hat meine 4,5 Sätze gesagt, die ich noch zu sagen hatte.
Oh ja, komm.
Also wirklich so gut wie nichts, so gut wie nichts. Und dann habe ich 2 Tage das Handy ausgeschaltet, weil das ausgemacht war, keine Vorstellung zu spielen. Ich habe gesagt, ich mache dein Handy dann aus, ich bin nicht erreichbar, ich bin dann zu Hause und komme zum Dings. Das war auch mit der Regisseurin, mit der damaligen, mit der ich dann probiert habe, zur gleichen Zeit abgesprochen. Blöde. Und die... Dann komme ich morgens zur Probe am dritten Tag, habe ein Körbchen mit Sekt und allem dabei und will mit den Menschen anstoßen. Und alle gucken mich an, als wäre gerade der Papst gestorben. Alle waren so völlig verhalten und dann habe ich erfahren, dass während der Zeit, in der ich nicht da war, die Hölle losgebrochen ist. Die haben sich, da waren 2 Kollegen, die haben sich, der eine hat mich verteidigt, der andere hat mich angeklagt und die haben sich aufs Maul gehauen. Wirklich wahr?
Wow.
2 ältere Kollegen, es gab Aufstände, es gab Ensemblekonferenzen.
Demonstrationen.
Es war wirklich, die sind alle ausgeflippt, völlig ausgeflippt.
Was?
Und ich war, und der Klaus kam, das werde ich ihm nie vergessen, Klaus Weise, der kam zu mir, nahm mich in den Arm, sagte, Nito, vergiss, das sind alles Idioten. Wie geht's der Frau, wie geht's dem Kind, alles in Ordnung? Okay, alles klar. Dann bin ich in die Probe rein und dann hielt die Regisseurin, mit der wir eine renommierte Regisseurin, hielt erstmal eine halbe Stunde eine flammende Ansprache darüber, dass es keinen Grund gibt, wie auch immer gearteten Grund gibt, nicht zu einer Vorstellung zu erscheinen und dass die Ethik im Theater verloren geht und solche Dinge.
Wow.
Und du kennst mich, ich bin wirklich...
Ja, du spielst auch mit einem Bein und...
Allem. Ja. So. Und ich bin vollkommen ausgeflippt, vollkommen. Ich habe alles, was ich in der Hand hatte, um mich geschmissen. Ich habe diese Frau angeschrien, bin ausgerastet, heulend aus dem Saal gerannt. Und darauf wollte sie die Regie abbrechen. Dann habe ich sie wieder zurückgeholt. Du kennst mich ja, ich muss ja dann sofort... Ah, tut mir leid, bitte versteh mich auch. Und so. Aber eigentlich hätte ich dir einfach eine scheuern müssen. Diese blöde Kuh. diese blöde Kuh.
Wahnsinn.
Und spätestens da war mir klar, Bonn ist nicht mein Theater. Ich muss irgendwo hin, wo ich Spaß habe. Mhm. Deswegen bin ich im Ebertbad gelandet. So. Lange Geschichte. Hui.
Aber eine spannende Geschichte.
Echt, ey. Spacken. So. Ich habe einen Song der Woche.
Ja,
ich habe einen Song der Woche. Nämlich die neue Single von Liam Gallagher.
Hat der was alleine rausgebracht?
From Mars to Liverpool.
Ah.
Er hat eine neue Platte rausgebracht. Aber der Song, der macht wirklich gute Laune und den packe ich auf die Playlist. From Mars to Liverpool, die neue Single von Liam Gallagher. Kann man sich wirklich anhören. So eine schöne Mitwip-Nummer. Und so macht mir gute Laune, wenn ich dusche.
Und das ist ja wohl mal ein Qualitätsmerkmal.
Aber absolut, absolut, natürlich.
Dann kommen wir zur guten Nachricht, ne?
Ich bitte darum.
Ja, ist eine wirklich gute Nachricht. Ich lese das vor, weil ich es so zauberhaft finde und es ist auch ein kleiner Witz versteckt, den du, glaube ich, sehr lustig finden wirst.
Okay.
In vielen Fällen ist das Leben von Legehennen in der Massentierproduktion nach nur anderthalb Jahren beendet. Was schon sehr traurig ist, finde ich. Obwohl Hühner eine Lebenserwartung von bis zu 10 Jahren haben, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Der Verein Hühnerrettung NRW e.V. setzt sich dafür ein, dass diese Tiere ihrem Schicksal in der Industrie entgehen können. Die Organisation rettet einige dieser älteren Hennen und vermittelt sie an Menschen, die bereit sind, ihnen ein würdiges und artgerechtes Leben zu ermöglichen. Was ich unglaublich zauberhaft
finde. Ich will Hühner.
Ja, pass auf, und jetzt kommt's. Kiki Hilgers. Ich wusste, dass es dich glücklich macht. Ein Mitglied des Vereins betont die Rolle der geretteten Hennen als
wirklich Kiki.
Die heißt wirklich Kiki, ja.
Aber nicht Kiki Ricky.
Nein, aber die heißt Kiki.
Kiki Ricky Hilgers, das wäre schön.
Sie nennt sie nämlich die kleinen Botschafter gegen die Massentierhaltung.
Okay.
Und ich finde, das ist tatsächlich, das ist wirklich eine sehr schöne Nachricht, dass es in NRW diesen Verein gibt. Also unterstützt den bitte. Und ich will auch Hühner.
Meinen Kindern sage ich das immer, sobald ihr aus dem Haus seid, kaufe ich mir Hühner. Ich will Hühner haben, immer schon.
Ja, so. Also frag Kiki.
Ich rufe Kiki Ricky an.
Kiki vom Verein Hühnerrettung NRW e.V.
Oh, das ist schön.
Ja, ich finde das auch richtig schön.
Und dann habe ich jetzt noch zum Abschluss ein Liebesgedicht mit dem Titel Das Beuteltier.
Von Ringelnatz oder was?
Ich weiß es nicht. Ich habe es gefunden und dachte, das gibt's doch nicht. Von Jens Wohlkopf.
Klingt leicht dadaistisch. Ich bin gespannt. Quelle,
eigenes Gedicht. Also ich lese es vor. Mhm. Ich sehe dich aus dem Hause schlüpfen und hinab zum Briefkasten hüpfen. Ach, wie schön hüpfest du, mein niedliches Zwergkänguru. Du springst täglich Trepp auf, Trepp ab. Immer fröhlich, niemals schlapp. Wird noch besser. So flink hüpfest du, mein süßes Zwergkänguru. Durch Haus und Hof springst du täglich, springst weit und hoch, niemals kläglich. Immer grazil hüpfest du. Mein possierliches Zwergkänguru. Nimm mich mit in deinem Beutel immer zu. Oh, mein zärtliches Zwergkänguru.
Moment, ich habe da mal eine Frage.
Ich habe immer gedacht, meine Reime wären scheiße, aber das. Ich werde die Quelle selbstverständlich in die Shownotes geben.
Unbedingt.
Das gibt's wirklich.
Aber ich habe wirklich eine Frage, Nito.
Ja?
Wie kann denn ein Zwergkänguru mich in seinem Beutel mitnehmen? Ich fühle das überhaupt nicht.
Ach, das ist doch metaphorisch gesehen.
Wieso? Treppen sind doch auch nicht metaphorisch in dem Fall. Und die Possierlichkeit ebenfalls nicht.
Nein, aber dass er im Beutel mithüpfen will, das ist doch die Mitte. Also, dass er da sich, das ist Geborgenheit. Da sind diese Zitzen mit Haarmilch, Kakao, Cappuccino, Kaffee Latte.
Jetzt, wo du sagst.
Und so.
Okay, ich muss weinen. Das berührt mich.
Das Beuteltier von, ich muss es nochmal sagen, weil ihr glaubt es
ja nicht.
Das hat
wirklich einfach jemand gemacht, ne? Wirklich.
Ja, das hat wirklich jemand gemacht.
Ja.
Von Jens Wohlkopf.
Also, ich weiß gar nicht, ich bin sprachlos von so viel Poesie.
Und so viel Poesie, ja, ich finde auch, mich hat das auch tief bewegt.
Ja, ich fühle mich auch schon so beutelig.
Guck mal, wollen wir die Stimmung nicht ausnutzen und aufs Programm der Woche hinweisen?
Unbedingt.
Ist ja nicht viel.
Unbedingt, es ist nicht viel. Nee, das stimmt. Der Sommer beginnt ja auch schon so langsam. So, wir beginnen mit dem 28. Mai mit einem Poetry Slam. Die, die schon lange zuhören und die das Ebert Bad schon lange kennen, wissen, dass seit gefühlten Jahrtausenden Sebastian 23 hier bei uns ein Best of Slam veranstaltet hat. Mhm. Also er hat ihn moderiert. Und das Besondere war ja, dass es eben kein Poetry Slam ist, also die Leute nicht gegeneinander antreten, sondern dass einfach die Besten der Besten, also wie eine Art Mixshow eher. Und jetzt wurde diese Reihe von WoW Slam übernommen. Und ab sofort ist es ein richtiger Poetry Slam. Das heißt, es ist interaktiv. Das Publikum stimmt ab. Also es ist wieder ein richtiger Wettbewerb. Und moderiert wird das Ganze von Marian Häuser. Und mit dabei sind Johanna Bauer aus Duisburg, Florian Stein aus Essen, Birdie aus Berlin, Wolfgang Hellebrand aus Aachen, Marie Gnanitsch aus Düsseldorf, Daryl Kiermeier aus München.
Aha.
Ich bin super gespannt, weil das hatten wir tatsächlich im Ebertbad noch nie. Wir hatten irgendwann mal 2010, glaube ich, deutsche Meisterschaften. Aber das war das einzige Mal, dass also so ein interaktives Programm bei uns auf der Bühne steht. Bin ich sehr gespannt. Am 28. Dann Mai.
Muss ich das sehen?
Das musst du wohl sehen.
Ist ja wirklich.
Ja, ist neu für uns. Am 31. Mai ist dann die Boxveranstaltung.
Hui! Ja. Die Ugro Box Gala.
Da bist du ja dann wohl
dann
auch,
bin
ne?
Ich ja wohl auch, weil ich ja dann der Ringsprecher bin.
Nito Torres.
Genau, das bin ich.
Ist aber auch, glaube ich, bumsvoll.
Ja.
Da gibt es keine Karten mehr. Und auch bumsvoll, 1. und 2. Juni, dann das Wochenende, Pavel Popolski.
Ah, der Familie Popolski.
Genau.
Der das ja jetzt alleine macht.
Der macht das alleine.
Also schon eine ganze Weile.
Ja. Ja, ist auch relativ regelmäßig bei uns im Ebertbad und ist auch immer voll. Und es macht auch großen Spaß. Ist ja auch einfach ein super Typ. Mhm. Der ist wirklich, der ist auch unglaublich nett. Das, also schon wieder, ist schon wieder so einer, der so, bah, eklig nett ist.
Ja, dann war's das schon.
Das war's schon.
Dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche mit Maxi Janetzki, dem Chef von und Head und Mastermind von Indie Radar Ruhr. Mit dem habe ich draußen im Hof gesessen. Man hört Vögel zwitschern im Tiefflug. Auch ein super netter Kerl. Hört euch das mal an. Maxi Janetzki, Indie Radar Ruhr. Yeah. Maxi Janetzki. Das war ein Vogel. Wir sitzen draußen vorm Ebertbad. Das Wetter ist fantastisch. Ah, und es ist gemütlich. Es geht eine leichte Brise.
Ja, endlich.
Perfekt.
Nach dem längsten Winter, den
nach dem
ich jemals
längsten erlebt Winter
habe.
Aller Zeiten, oder? Ich weiß nicht, gefühlt. Maxi, du bist Head of Indie Radar Ruhr.
Ja, ja, ich habe meinen Kopf noch.
Erzähl uns, was ist Indie Radar Ruhr?
Indie Radar Ruhr habe ich als Veranstaltungslabel gegründet, als mir mal aufgefallen ist, hey, auf den tollen Tourplänen von ganz tollen Musikern, die fahren irgendwie alle nach Köln. Kommen aus Amsterdam oder Hamburg, aber hey, wir sind doch eigentlich der größte Ballungsraum ganz Deutschlands.
Das ist richtig, ja.
Warum hole ich dann nicht mal selber die Künstler, gerade die jungen, neuen, aufstrebenden, hier ins Ruhrgebiet? Ja, und dann war auch gleich in meinem Kopf, hey, ich muss eigentlich in die Orte, die ich ganz, ganz besonders charmant und toll finde, die aber nicht so viel, damals zumindest noch, für Musik genutzt werden. Und dann war natürlich das Ebertbad meine zweite Liebe.
Das, was ich sehr gut verstehen kann. Was habe ich zuletzt hier gesehen?
Betteroff.
Betteroff,
ja.
Meine Güte, da war ja auch die Hölle los.
Es war so hell. Also wir haben 3 Stunden aufgebaut und 4 Stunden abgebaut, weil die so viel Licht dabei hatten.
So viel
hatten.
Licht.
Und seitdem wissen wir halt, wie jede Show aufzubauen ist. Und wenn dann Bands kommen und die sagen, oh, wir haben so viel dabei, sagen wir, nee.
So viel?
Nee, wir haben letztens die Better-Off-Show gemacht.
Nicht so viel wie die. Wie kommst du zum Veranstaltungs-Business?
Ja, schwierige Frage. Ich habe eigentlich mal Politikmanagement und öffentliche Verwaltung studiert und dann auch ganz fasziniert irgendwie in Start-up-Businesses gearbeitet, aber so im Green-Tech-Bereich in Berlin. Und irgendwann.
Ich muss kurz fragen, weil ich die Frage gerade in mir schallert. Was ist denn Politikmanagement?
Da geht es eigentlich um, also genauso wie Büromanagement, darum, Aktuelles zu organisieren. Also eigentlich um die Organisation aktueller Politik. Und insbesondere habe ich mich immer für Wahlkämpfe fasziniert. und da auch so ein bisschen dann geforscht und gemacht und getan. Und da ist eigentlich das, was auch so ein bisschen, also wie kommt man zum Kunden, was ich halt auch immer noch anwende.
Mhm. Ja, okay, verstehe. Ja, entschuldige bitte, ich habe dich unterbrochen, aber habe ich noch nie gehört, Politikmanagement als Studiengang?
Ja. Ja, und
aber logisch, muss ja klar. Irgendwer muss es ja machen.
Ja, irgendwer muss es machen.
Irgendwer muss ja die Schmutzarbeit machen.
Genau. Und als ich dann das irgendwann mal gemacht habe, dachte ich, nee, das will ich nicht immer machen. Und habe mich dann so im Greentech-Bereich aufgehalten und auch viel irgendwie in Berlin Zeit verbracht. Und als dann diese Firma es mit der bergab ging, was ich nicht selber in der Hand hatte, habe ich dann gesagt, ach, weißt du, worauf ich schon immer mal Bock hatte, Musik zu veranstalten. Musik hat mich immer schon fasziniert, macht unheimlich viel mit mir, aber ich kann halt auch unheimlich schlecht singen. Und deshalb war halt das Veranstalter und Manager sein sozusagen naheliegender oder auch umweltfreundlicher.
Aber kommt man dann nicht eher in die Versuchung, jemanden zu managen, Veranstalter zu werden? Weil Veranstaltung ist ja nochmal, das ist ja ein eigenes Genre.
Ja, wir machen beides. Wir machen beides. Okay. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber wir haben so ganz tolle, also zum Beispiel die allererste Supportband, die ich jemals auf die Bühne gebracht habe, Loki hießen die, heißen die. Und die sind ganz fantastische Band und ich bin der Manager und es macht so viel Spaß und die sind so toll und wir gehen diesen ganzen Weg gemeinsam nach oben. Es passiert so viel, Jahr für Jahr Neues und sind ganz fantastische Menschen. Als sie das erste Mal auf der Bühne hatten, waren sie zu dritt, dann zu acht. Dann musste ich Auftritte für die organisieren als Booker und es war schwierig. Mhm. Eine kleine Band mit 8 Personen auf Bühnen zu holen. Aber jetzt werden sie Gott sei Dank viel größer und ganz viel mehr Festivals interessieren sich für sie und dann wachsen auch die Bühnengrößen und dann hat jeder Musiker dort in der Band auch ein bisschen Freiheit auf der Bühne.
Und was ist schöner, eine große oder kleine Bühne?
Oh, kleine Bühnen. Obwohl, es ist ja immer so ein bisschen der Maßstab, ne? Und ich glaube, ganz große Künstler schaffen es auch ohne viel Lichtshow und ohne viel Band, so eine Intimität auch auf großen Bühnen aufzubauen. Aber dieses Setting ist halt in kleinen Clubs oder auch hier im Ebertbad eh schon gegeben. Da kommst du nicht, also du kannst auch ganz weit hinten stehen. Ja. Du hast eine persönliche Verbindung zum Künstler. Und deshalb, also treibt mich das gerade um, diesen Raum auch zu verwandeln für so ein Konzert und den zu was Besonderem zu machen.
Hast du mal Künstler an der Größe scheitern sehen?
Also, dass ich wirklich eine Show gesehen habe, wo dieser Funke gar nicht mehr übersprang. Ne?
Ja.
Ja, das ist ja meistens so, wenn man Konzerte sieht, wo man mit dem Künstler erstmal nichts anfangen kann.
Ja.
Ja, und dann denkt, hey, hui, bin ich jetzt zu alt geworden oder verstehe ich die Musik nicht mehr? Liegt's an mir oder liegt's an dem Künstler? Was wir gerade zum Beispiel sehen, ist diese ganze Hyperpop-Welle. Alle unter 18 feiern das unheimlich und alle ab 22 stehen da schon und fassen sich an den Kopf und denken, hey, wo kommt die Musik her? Und steht da wirklich nur eine Person auf der Bühne und alle feiern. So, das ist gerade so mein Eindruck. Dann natürlich mit der Frage verbunden, hey, werde ich gerade zu alt?
Aber das frage ich mich jeden Tag. Gott sei Dank fühle ich mich noch nicht so alt für die Musik, die hier läuft. Wobei hier ja auch teilweise Musik läuft, die eher meinem Alter entspricht. Aber damit hast du ja dann nichts zu tun, die hier gebucht ist. Du buchst auch außerhalb des Ebertbades natürlich, veranstaltest du.
Ja, genau. Ich musste gerade sagen, um den Hausfrieden zu wahren, dass meine zweite Liebe, meine erste muss das Gdańska immer bleiben,
ja,
weil da wurde mir einfach so viel ermöglicht, geboten. Ich glaube, ich habe das Gdańska halt zu diesem Club gemacht, den es vorher noch nicht so war, wo wirklich namhafte Künstler jetzt auftreten können. Und ich habe immer gesagt, Indira da Ruhr muss Sprungbrett sein. Mhm. Und welche schönere Metapher gibt es für ein Sprungbrett, dass der Sprung dann ins Bad erfolgt. Also das war erst mit Betteroff zum Beispiel. Noch in Corona-Zeiten er alleine am Flügel im Gdańska aufgetreten ist und dann hier vor vollem Haus im Ebertbad. So, das sind natürlich
vor
so.
Vor 2 Jahren bei
Maiberg, glaube ich.
Bei Maiberg, natürlich, klar. Und ich kannte ihn gar nicht. Überhaupt nicht, war wirklich nur zufällig hier und habe mich schockverliebt. Und jetzt war er in der Turbinenhalle.
Ja, jetzt war er in der Turbinenhalle und wir haben ihn nicht veranstaltet. Luis, wenn du das hörst, wir veranstalten dich auch gerne in der Turbinenhalle.
Also das war ja so ein Ding, dass ich hier wirklich von hier, und da hast du noch gesagt, nächstes Jahr wird er zu groß sein fürs Ebertbad. Und meine Herren, also das ist zum Beispiel einer, der schafft es locker hier problemlos. Wie viel waren da? 250 vielleicht?
Ja, ich glaube sogar über 300.
Also es war noch relativ wenig.
Das war aber noch in dieser Corona-Phase, wo man jetzt noch gar nicht so wusste, hey, oder so eine Vorsicht hatte. Und alle noch stöhnten, hey, es kommt irgendwie gar keiner zu Konzerten. Und hier war schon relativ voll. War ein ganz, ganz toller Abend. Und da erinnere ich mich auch noch gerne dran. Maybeck ist auch das erste Mal im Gdańska dann aufgetreten. Ach. Vor ausverkauftem Haus. Und das sind dann die besonders schönen Storys, wo man es dann wirklich geschafft hat. Auch wenn man den Weg in die Turbinenhalle dann nicht mit ihm gehen konnte. Aber dann merkt man halt auch schnell, hey, das Business ist groß und einige sind verwandt miteinander und dann kommt man da nicht dazwischen.
Jemandem wie ihm gönnt man das ja auch.
Also er ist ja eigentlich der Inbegriff von dem, was Indie bedeutet. Er hat alles selber aufgenommen, alles selber gemacht, so vorm heimischen Computer.
Ja.
Und es ist halt auch irgendwie ohne großen Booker, das erste Mal, dass wir das Konzert irgendwie vereinbart haben, das war mit ihm selber über E-Mail. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist aber jetzt irgendwie in 2 Monaten, lass doch jetzt gleich schon mal in den Vorverkauf gehen. Ja, und 20 Minuten später war die Veranstaltung live und wir hatten schon 20 Karten verkauft. So, das war halt Wahnsinn. Ja.
Was sind denn sonst so die Wege, die du gehst? Bist du inzwischen so weit, dass man sich bei dir bewirbt? Oder fährst du rum, um zu gucken?
Sowohl als auch. Der Weg zu uns mit Bewerbung ist steinig, muss man sagen. Man kriegt natürlich viele Bewerbungen und die haben natürlich nicht die Qualität. Und wir versuchen natürlich, auf ganz vieles zu antworten. Aber ich werde dann immer gefragt, ja, mit wem machst du, mit welcher Agentur und hier und da? Gar nicht. Also natürlich mit der einen oder anderen Agentur jetzt schon mal häufiger. Aber eigentlich soll es ein kuratiertes Programm sein von junger und innovativer Musik. Und ich gehe dann selber auf die Suche und habe dann Künstler, die habe ich jetzt 4 Jahre angefragt. Und jetzt gerade sieht es wieder so aus, als könnte es klappen. Manchmal sind natürlich auch die Storys am schönsten, wo man dann kurz davor war und eigentlich schon eine Bestätigung hatte, dann das nicht klappt und die auf Welttournee gehen auf einmal oder für einen Grammy nominiert werden. Genau.
Hattest du das schon?
Ja, 2. Ich glaube, man wäre doof, wenn man darüber redet.
Ja, okay, dann.
Aber weil es jetzt vielleicht auch noch irgendwann mal klappen soll.
Okay.
Genau.
Cool. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht ja sogar hier.
Ja, ich träume ja immer davon, so einen Abend zu machen, quer durch die Stadt, wo sich alles so ein bisschen auch dreht, wo die erst hier auftreten und dann in der Turbinenhalle, dann im Gdańska und dann hier und dann im Zazas auch noch was ist und im Café Faith und in der Homebar und in der Traubenschmiede und dass sich alles so ein bisschen so verbindet.
So eine Indie-Nacht.
Genau, so ein magischer Abend.
Mhm.
Weil dieses Wegbier ist, finde ich, auch aus Zuschauerperspektive oder den Wein unterwegs unheimlich charmant und das gepaart mit Musik. Und deshalb wollte ich immer schon sowas machen.
Dann dürfen aber die Wege nicht weit sein. Sonst.
Genau.
Ja.
Ja. Ja, vielleicht war das jetzt ein Plädoyer, die Turbinenhalle rauszunehmen.
Wegen mir?
Und dann haben wir fantastische Partys gemacht im Druckluft noch und aber der Weg eigentlich damals ins Ebertbad, also der Weg zu mir, von mir zu Hause zum Ebertbad sind natürlich Luftlinie 100 Meter, das muss man auch mal sagen. Und damals gab es ja 1Live, eine Nacht in Oberhausen. Ja, und George Ezra ist ja aufgetreten im Gdańska und 2 Jahre später in Stadien. Und hier die Mighty Oaks, die damals ja auch irre erfolgreich waren. Und seitdem war ich so fasziniert und wollte immer schon Konzerte hier im Ebertbad veranstalten. Und jedes, was wir hier veranstaltet haben, war wirklich sowas von magisch.
Ja.
Ja. Auch wenn man so manchmal dachte, auch wirtschaftlich hätte es jetzt etwas mehr an Zuschauerschaft verdient, dieses Konzert. Aber dieser Raum gepaart mit Musik und auch die Gäste, die natürlich hier hinkommen, das ist natürlich fantastisch.
Jetzt war doch auch ganz toll Joel.
Joel Saracula hatten wir
Saracula
jetzt
im Gdańska.
Im Gdańska. Ja. Also das heißt, es geht jetzt auch andersrum, ja. Also Sebastian, der hier Konzerte bucht, sagt manchmal, hey, kann ich nicht dein Sprungbrett nutzen? Lass doch mit den Leuten ins Gdańska.
Ja.
Und dann machen wir das auch zusammen. Und bei Joel Saracula, ja, der hat mich natürlich unheimlich an eine meiner Favorite Bands erinnert. Das sind die Bee Gees. Und im Gdańska mache ich die Lichtshow selber. Und endlich stand man nicht drauf, hey, bitte nur blau und weiß und ganz wenig rot und ganz wenig grün, sondern ich konnte die ganze Lichtorgel spielen. So, das war so herrlich, ja, und so schön. Ja, also ein ganz fantastischer Abend, jetzt letzte Woche Mittwoch. Dann war natürlich auch langes Wochenende und von dem erhole ich mich immer noch.
Okay. Du siehst aber frisch aus.
Also. Ja, vielen Dank.
Du machst auch den Weihnachtsmarkt. Machst ja. du nächstes Jahr wieder?
Also ich will hoffen, ich war eigentlich mit irgendwie so ganz konkreten Vorstellungen bei der Stadt und die wollten irgendwie was ganz anderes und ich war schockiert und jetzt gestern war diese Ausschreibungsfrist zu Ende und ich habe mich beworben. Mhm. Ja, und es war natürlich irgendwie ein toller Erfolg und irgendwie 1000 Leute da und so und dann habe ich auch jetzt gar nicht so verstanden, in welche Richtung die Stadt jetzt gerade möchte oder wer da vielleicht das gar nicht so toll fand, vielleicht eine Nachbarin. Aber trotzdem, also wenn auf einmal so viele Leute auf dem Altmarkt ja. sind, wie ich mit Abstand noch nie gesehen habe, weil wir einen Weihnachtsmarkt veranstalten, dann ist es doch irgendwie sehr schwer nachzuvollziehen, dass das nicht verlängert wurde, weil also die Ausschreibung hatte ich schon irgendwie gewonnen im letzten Jahr und ich mich dieses Jahr nochmal bewerben musste. Habe ich jetzt getan und dann hoffe ich auf eine langfristigere Perspektive, dass man nicht erst ab September immer Zeit hat, einen Weihnachtsmarkt zu organisieren. Jetzt versuche ich dann nochmal ein paar Gespräche zu führen und hoffentlich können wir dann etwas entspannter das ganze Jahr einen Weihnachtsmarkt organisieren, der dann noch viel besser sein kann.
Das läuft ja super.
Ja, vor allem, wenn du auftrittst am letzten Tag. Also im letzten Jahr hatten wir ja so ein paar Zweifel, weil es war ja so ein Sturmwochenende.
Ja.
Und wir mussten zwei Tage, also einen Tag komplett absagen. Und den anderen Tag haben wir zwar aufgemacht, aber es war so mieses Wetter. Und dann den dritten, und alle haben sich schon so gefragt, hey komm, lohnt sich das überhaupt? Und so bis so 10 Minuten, bevor du aufgetreten bist, war fast niemand da, weil es auch schlechtes Wetter war. Du gehst auf die Bühne, der ganze Platz ist auf einmal voll, die Sonne kommt raus und wir hatten ein fantastisches...
Und ich bin fertig und es fängt an zu regnen.
Ja.
Hallo?
Also wirklich fantastische anderthalb Stunden.
Ja.
Nächstes Mal spare ich nicht am Soundtechniker, dann klingt es auch wieder besser.
Das höre ich ja nach draußen nicht. Ich habe ja meinen eigenen Spaß und daran, vor allen Dingen Spaß daran, dass die Leute das mitmachen und das mitsingen.
Ja, ja, also ich finde auch diese Indie-Kultur, also viel selber zu machen, das finde ich natürlich auch so besonders. Und das haben wir jetzt auch beim letzten Weihnachtsmarkt gemacht. Es war schon so abzusehen, es war ja so schlechtes Wetter, dass nicht so alles Geld, was man so ausgemacht hatte, auch mit den Händlern so reinkommt. Und dann Sachen selber zu machen. So, das ist, glaube ich, auch so Bestandteil dieser Indie-Kultur, selbst zu lernen und das so als Weg anzunehmen und Sachen selber umsetzen zu können, auch wenn man nicht so die größte Geldbörse hat. Genau, und dafür steht halt auch der Weihnachtsmarkt und ganz viele Jungunternehmer sind dabei. Homebar und Traubenschmiede und Café Faith waren schon genannt und der Gianluca Dimici von La Maddalena war auch im ersten Jahr dabei und irgendwie so ganz toll, dass man auf einmal, trotzdem man irgendwie Unternehmer ist, so Kollegen hat und diese ganze Start-up-Szene so ein bisschen mitformen kann und die Stadt auch irgendwie so ein bisschen.
In Bottrop lerne ich eben auch viele junge Unternehmer oder auch gar nicht mehr mal so junge Unternehmer kennen, aber die haben alle Bock auf die Stadt. Die haben auch Bock auf Bottrop. Also es ist wirklich ein schöner Geist, auch auf eine Weise in dieser ganzen traurigen Ausgangssituation teilweise, eine richtige Aufbruchsstimmung da. Ist das ähnlich?
Das ist ähnlich. Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, woran das liegt. Und ich glaube einfach, dass wenn man Sachen macht, man natürlich diese Plätze, wo eine Laterne auf 7:30 hängt und der andere Pöhler umgekippt ist und schon ganz schwarz. Mhm. Und wenn man dann anfängt, diesen Platz zu transformieren, dass die Leute dann natürlich wahnsinnig das toll finden. Mhm. Also ja, und generell Sachen hier zu unternehmen, weil ich liebe einfach die Leute. In Bottrop mag ich die Leute auch. Mhm. Wir sind ja ein Fußballkreis, ich bin ja auch sehr fußballverrückt. Ein Fußballkreis war ich immer sehr viel in Bottrop Und natürlich dieser Feierabendmarkt in Bottrop, das ist eigentlich Vorbild auch für ganz viele andere Feierabendmärkte.
Ich habe jetzt, also ich muss es zugeben, nach 5 Jahren war ich das erste Mal wirklich den ganzen Abend auf dem Feierabendmarkt und es brummte, es summte wie in einem Bienenkorb, es war irre.
Ja, und das finde ich, glaube ich, auch so das Besondere, dass die Leute dann natürlich auch vor ihrer Haustür was bewegen wollen. Hm. Weil ich habe immer gesagt, hey, in Berlin und Köln und in Hamburg, da sind die Bedingungen natürlich um einiges besser als Veranstalter. Alle internationalen Stars wollen auf jeden Fall in diese Medienstädte, A-Städte sagen wir. Du hast Club an Club an Club an Club, kannst mit dem sprechen, mit dem und so. Aber alles ist doch ein bisschen Schall und Rauch.
Aber gleichzeitig hast du doch auch, du hast kein Alleinstellungsmerkmal.
Genau. Und egal, ob du es machst und wenn du es nicht machst, machst du wer anders. Aber wenn ich es jetzt nicht machen würde oder Tobi hier oder du oder die ganzen anderen selbstgemachten Stars hier im Ebertbad, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil das ist ja auch das Besondere hier an dem Ort, dann würde es halt irgendwie keiner machen. Und dann hätten wir hier eine wunderschöne Halle, aber ohne Leben. Und das finde ich, da machen wir uns manchmal klein im Ruhrgebiet, dass wir unsere eigenen Stars, die ganz besonderen Menschen hier, die dem Publikum sehr viel Freude machen, gar nicht so feiern. Weil die halt nicht aus New York kommen, sondern aus Bottrop.
Aber ich finde ja schon, der Ruhrgebietler an sich liebt ja seine Helden.
Genau.
Also er liebt ja seine Helden, das ist ja schon so, das ist ja schon eine Verehrung da. Aber hier ist ja fast jeder irgendwie, der ist ja auch der Willi an der Ecke, kann ja ein Held sein.
Und ja, genau. Aber das finde ich halt das Besondere am Ebertbad, dass das auch wirklich so vermarktet wird. Weil manchmal denkt man, also macht man sich halt klein. Ach nee, wir kommen ja nur aus Oberhausen. Wir kommen ja nur aus Bottrop. Aber das ist auch hier ganz fantastisch. Dass es genau diese Leute gibt und diese Typen.
Das klingt jetzt so komisch, wenn ich sage Heldenverehrung, aber so diese Verbindung, die mit einer Städte haben, wie dem Ebertbad, mit Leuten haben, die durch die Stadt gehen und die sagen, ich weiß genau, völlig egal, ich gehe dahin und ich weiß, ich werde einen guten Abend haben. Ob das jetzt auf dem Feierabendmarkt ist, auf dem Weihnachtsmarkt oder was heißt die Tage, war da auch Winzerfest, glaube ich.
Ich weiß noch ungefähr die Hälfte, ja.
Oder das Ebertbad, auch das Stadttheater natürlich, was jetzt wieder richtig leuchtet, Gott sei Dank.
Ja, klasse. Also es gibt hier einfach so viel zu tun. Ja. Und kennst du aber auch die Leute, die dann immer sagen, hier ist nichts los. Weil die halt nie auch weggehen. Das sind die, die halt nichts losmachen und von denen nichts kommt. Aber hier gibt's.
Oder die fahren halt nach Köln oder Hamburg.
Um sich die Oper anzusehen. Ja, nichts gegen Opern.
Um Gottes Willen.
Wo wir gerade dabei sind. Nito, jetzt bin ich natürlich mit meiner Fragerunde dran.
Ich bitte.
Wann bist du das erste Mal hier im Ebertbad aufgetreten?
Das erste Mal im Ebertbad aufgetreten bin ich am 31.12.2005 zur Premiere von Ganz oder Gar nicht. Das war mein erstes Mal, dass ich hier auf der Bühne gespielt habe vor Publikum.
Ach, wow.
Das ist sehr lange her. Davor war ich 5 Jahre am Stadttheater. Ja, danach habe ich eigentlich nur noch hier gespielt. Oder als sonst irgendwo. Aber seit 2005 bin ich hier.
Seit 2005? Ja, Wahnsinn.
Wie alt warst du da?
16.
Ja. Danke für das.
Aber in meiner Erinnerung
Klinge
warst
in
du...
meinem Herzen.
Also genau, also in meiner Erinnerung, also ich hätte jetzt getippt noch viel länger. Also geht ja auch fast gar nicht so, aber ja.
Aber das sind ja 20 Jahre jetzt, fast 20 Jahre, die ich hier spiele. Und wir haben ja auch mit Ganz oder Gar nicht erst mit Ensemblestücken angefangen. War ich ja in allen Ensemblestücken drin und irgendwann bin ich ja hier so ein Faktotum geworden. Ich bin ja einfach da.
Du bist da.
Ich habe früher als Foto. Ich möchte auch nichts anderes machen. Ich hoffe, toi, 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 ich wünsche mir sehr, dass ich es schaffe, bis zur Rente hier zu spielen und diesen Job und dieses tolle Haus und in der tollen Stadt genauso weiterzumachen.
Ja, früher, als ich noch klein und unwissend war, hast du mich schon häufiger umarmt, als dass wir miteinander gesprochen hatten. Nämlich immer nach dem Beatles-Abend. Wenn du immer an der Tür stehst und frohe Weihnachten wünschst und jeden umarmst. Ich habe mir immer eine Umarmung abgeholt.
Ich sag's, wie es ist. Ich habe das dieses Jahr wieder vor. Also dieses Jahr habe ich es wieder vor. Ich werde vorher allen ansagen, bitte, wenn ihr das nicht möchtet, geht einfach an mir vorbei. Ansonsten dürft ihr euch alle, weil dieses Jahr werde ich es wieder tun. War die letzten Jahre ein bisschen schwierig.
Ja, mit Umarmung und so. Umarmung und wird auch immer schwieriger.
Also egal, wie man dazu steht, aber 500 Leute hintereinander umarmen ist einfach... glaube ich, wirklich nicht gut.
Wie hieß das nochmal? So und so Spread-Ereignis. Hey, ich verdränge schon aktiv Sachen aus der Corona-Zeit.
Das ist geil, ne? Dass man so diese ganzen Begriffe überhaupt nicht mehr... Wir wussten alle, was ein PCR-Test ist.
Was? Was ist das?
Ich habe es neulich noch mit dem Begriff gehört, gerade stimmt, oh, richtig, genau, gar nicht beschreien, um Gottes Willen.
Ja, so, dann noch meine zweite Frage. Also ihr macht ja gefühlt nicht jedes Jahr eine Eigenproduktion.
Nee.
Wann ist der Zeitpunkt oder wer sagt das? Hey, jetzt müssen wir aber mal wieder ein neues Stück machen.
Also die Ära der großen Eigenproduktionen ist ja mit Tobi eigentlich auch ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil Tobi ja ein anderes Konzept hat. Er macht ja viel mehr Veranstaltungen, viel mehr Konzerte, also wirklich viel mehr Konzerte, viel mehr wieder zurück zu Einzelveranstaltungen. Und wir spielen die großen Eigenproduktionen noch, die jetzt ganz oder gar nicht, und Pommes auf jeden Fall. Also jetzt zum Beispiel gibt es wieder eine Idee, wo ich noch nicht drüber rede, aber es gibt eine Idee, wo man sagt, okay, das könnte 25 was werden. Müssen wir mal gucken. Ich sag's, wie es ist. Die letzten Male war es eigentlich immer Gerburg. Die kam und sagte, pass mal auf, Leute, ich habe da ein Stück oder ich habe eine Idee. Ich möchte gerne mit euch was machen. Ja. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das ist also, ich kann sagen, ich werde auf jeden Fall im nächsten Frühjahr, toi, 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 wieder eine Premiere haben von mir, solo, also ganz, ganz solo, ganz alleine wieder. Und ansonsten müssen wir gucken, was passiert. Tobi trifft andere Entscheidungen.
Für mich war das jetzt gar nicht so bewusst, dass ihr weniger Eigenproduktionen spielt. Eigentlich ist es ja was Besonderes, dass ihr mehrere Abende hintereinander immer das gleiche Stück spielt. Seit Jahren, ganz oder gar nicht. Ja, du hast gerade gesagt.
20 Jahre.
20 Jahre, ganz oder gar nicht. Ja, und ja. Ihr habt wahrscheinlich so das ein oder andere Bodylifting gemacht, ne? Dass ihr so ein bisschen Haut auf den Rücken gezogen habt. Nee,
das ist
nicht
Liften, das hat viel mehr mit Hängen zu tun. Bodyabsturz.
Also das macht natürlich auch dieses Ebert-Bad zu was ganz Besonderem, ne? Dass es mit ganz besonderen Leuten auch verbunden wird. Also ich kann jetzt sagen, meine Mutter ist natürlich sehr großer Gerburg-Fan, ist auch sehr großer Nito-Fan und die wird gleich ausrasten, wenn ich sage, ich habe mit dir einen Podcast aufgenommen.
So, dann grüßen wir doch die Mutter mal ganz
ja,
herzlich. Dann
soll sie Mama, mal vielen Dank, dass du so häufig auf meine Katzen auch aufpasst, wenn ich ganz viele Termine habe und sowas hier machen muss.
Ja, dann grüße ich einfach Gerburg mal von deiner Mama.
Ja, Gerburg hat jetzt ja gerade auch eine neue Statue hier auf den John-Lennon-Platz gestellt. Also wenn die Besucherinnen und Besucher sich nicht ganz frühzeitig um 16 Uhr schon in die Schlange vor dem Ebertbad begeben wollen, auch gerne mal auf den John-Lennon-Platz auf der Rückseite begeben.
Genau,
dort haben
das
wir eine,
Theater treten, da ist
genau,
eine neue Kunst Statue. Mitten auf dem Platz.
Ja, und wir hatten ein ganz fantastisches Nachbarschaftsfest auch letztens und wohnen auch sehr gerne hier und hinter dem Ebertbad.
Ich sag's, wie es ist, alle Bottropper weghören. Ich wäre eigentlich ins Marienviertel gezogen. Ich konnte es mir nicht leisten. Alleinerziehend mit drei Kindern, keine Chance, ging nicht. Ging nicht. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Maxi, ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Nito.
Wir sehen uns am Weihnachtsmarkt.
Ja,
wenn
spätestens
findet,
da.
Ich bin da, ich werde auf jeden Fall wieder singen.
Alles klar, ich würde mich freuen.
Ich wünsche dir einen schönen Tag. Steht jetzt fest, im Interview stand es noch nicht fest, aber jetzt steht es fest, dass ich mit ihm auf dem Weihnachtsmarkt wieder Weihnachtssingen mache.
Ach, cool.
Und es wird vermutlich, könnt ihr euch schon mal merken, am 22. Dezember könnt ihr auf den Altmarkt kommen und dann Weihnachtslieder singen. Nachdem ihr natürlich vorher im Ebertbad wart und hier mit mir die Weihnachtslieder gesungen habt, so wie wir das jedes Jahr machen. Also ich gehe davon aus, dass ihr alle kommt. Ja. Aber auch wichtig, 14.06., alles außer Fußballlieder. Sommersing hier im Ebertbad mit mir und mit Band und mit allem Schnipp.
Und ich bin auch da.
Du bist auch da?
Ich habe Abenddienst. Ich bin eure Betreuerin.
Du kannst mitsingen.
Genau, das kann ich auch.
Ja, das ist schön. Mhm. Das war jetzt endlich die Jubiläumsfolge. 30. Folge.
Boah, das ist so krass.
30. Folge.
Boah, Nito.
Überleg mal, was wir schon erlebt haben. Was?
Also. Und ich bin ja immer noch für die Ausflugsfolge, dass wir in den Zoo fahren.
In Zoo. Ja. Aber jetzt ist ja das Wetter schön, jetzt kann man das eigentlich machen.
Ja.
Oder?
Ja.
Auf jeden Fall müssen wir
und so. Und dann einfach so O-Ton vom Beuteltier.
Genau.
Dass die auch mal was sagen dürfen dazu.
Ich würde gerne original vom tasmanischen Beuteltier. Es ist übrigens der Zoo Wiesbaden.
Ah, das ist natürlich weit.
Frankfurter Wiesbaden? Nee, ich meine, es ist der Wiesbadener Zoo. Der Wiesbadener Zoo hat zwei Quokkas.
Quokka.
Das ist der einzige europäische Zoo, der welche hat.
Die sind so schlimm niedlich.
Ja, genau.
Ja.
Müssen wir hin.
Ja.
So, dann gehabt euch wohl, seid freundliche Menschen, empfehlt diesen Podcast anderen weiter, wenn jeder, der den Podcast hört, es einer Person weitererzählt, dann werden irgendwann ganz, ganz viele Menschen den Podcast hören. Die Welt wird in Frieden und Glück und Liebe versinken. Hm. Wir sehen uns die Woche dann im Ebertbad und wir sehen uns nächste Woche wieder. Das Wetter gibt es her. Ich brauche dringend eine Arschbombe.
Juhu.
Und Arschbombe!
Wasser im Pur, der Ebertbad-Podcast.